Herzlich willkommen zum zweiten Teil rund um das Thema ADHS und Depression. Herzlich willkommen bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Mit Privatdozent Dr. Daniel Alvarez Fischer konnte ich für unseren Podcast zum Thema Depression und die Assoziation zu ADHS sprechen. Im ersten Teil sind wir hierzu ganz grundlegenden Fragen nachgegangen. Es empfiehlt sich, diesen ersten Teil zunächst zu hören, da wir hier in diesem zweiten Teil uns auf das dort Gesagte beziehen. In diesem Teil nun sprechen wir über Prävention und welche Chancen und Möglichkeiten sich hier bieten. Dr. Alvarez Fischer ordnet das Thema Prävention zunächst ein.
Ich finde, die erste klinische Konsequenz sollte sein, dass man als Therapeutin oder Therapeut in Bezug auf die mögliche Entwicklung einer Depression wachsam ist. Darüber hinaus sind natürlich Fragen nach möglichen primärpräventiven Ansätzen in der Psychiatrie wichtig und werden natürlich gestellt. Und es gibt auch erste Forschung dazu, meines Wissens vor allen Dingen im Bereich der Schizophrenie. Es gibt aber, soweit ich informiert bin, keine Studien, die untersuchen, inwieweit zum Beispiel eine Gruppentherapie oder Psychotherapie bei einem ADHS sich positiv bemerkbar machen könnten, in einem Sinn, dass dadurch die Rate an Komorbiditäten, also zum Beispiel Depressionen und Angststörungen, reduziert werden können.
Ist es denn dann jetzt sinnhaft, wenn ich jetzt diese Folge höre als Behandlerin, als Behandler und ich bin pädiatrisch tätig, macht es dann Sinn oder macht es keinen Sinn zu sagen, hier habe ich einen symptomatischen ADHS, dem lasse ich jetzt mal eine Psychotherapie zugutekommen als präventive Maßnahme?
Naja, vorstellbar ist das natürlich und es gibt jetzt auch so Follow-up-Auswertungen von der Kompass-Studie, wo ja wirklich untersucht wurde, was hat einen Effekt. Und bezogen auf die ADHS-Symptomatik, das hatten wir auch schon mal in einer vorangegangenen Podcast-Folge, war das so, dass der kurzfristige Effekt eben hauptsächlich durch das Methylphenidat vermittelt war. Wenn man jetzt die Patienten anderthalb Jahre später fragt, war die Therapie denn gut, dann schneidet die eine Psychotherapie bekommen haben, tatsächlich besser ab. Und es gibt noch eine weitere Arbeit, die untersucht, ob achtsamkeitsbasierte Therapie wirksam ist und allerdings bezogen auf die ADHS-Symptomatik, nicht auch bezogen auf die Entwicklung von Komorbiditäten. Und da ist es so, dass die psychotherapeutische Intervention die Symptome nicht reduziert, aber die durch die Symptome erfahrene Belastung reduziert. Und das ist ja das, worauf es dem Patienten ankommt. Also das wird schon als erleichternd wahrgenommen.
Aber dann könnte ich doch in der Konsequenz jetzt sagen, wenn ich eine positive Beeinflussung des gesundheitsbezogenen Lebensstils habe, könnte ich doch sagen, okay, dann machen wir jetzt bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit ADHS ein Screening auf die Depression.
Ja, ein Screening wird ja bei anderen Konstellationen, zum Beispiel bei der Epilepsie, ist es Good Clinical Practice, Fragebögen zu Depression, Angst und ADHS mitlaufen zu lassen. Und prinzipiell ist das bei der ADHS auch vorstellbar. Aber da gibt es jetzt tatsächlich keine Evidenz dafür. Das ist alles noch auf dem Forschungslevel. Und es wäre total spannend, sich prospektiv anzuschauen, wie sich Komorbiditäten longitudinal entwickeln, in Kohorten nach Faktoren zu suchen, die eine Depression prädizieren, geeignete Maßnahmen zu überlegen und deren möglichen Nutzen zu evaluieren. Das ist total spannend und wird sicherlich auch ein Forschungsfeld sein in den kommenden Jahren. Meine persönliche Schlussfolgerung ist, Patienten regelmäßig zu sehen und dem Patienten auch zu erklären, warum, weil es eben doch mehr ist als nur ein Rezept über den Tresen reichen, sondern einfach die Möglichkeit zu geben, ein Gespräch zu führen, das eben regelmäßig anzubieten und dabei dann immer auch wachsam zu sein und dann eben möglichst früh intervenieren zu können. Und da gehen ja auch die Präventionsstudien hin. Die sagen ja nicht, wir machen schon eine Therapie, bevor man krank ist, sondern wir versuchen früh dagegen zu steuern, um dann eben auch nur eine sehr kleine Intervention machen zu können. Weil man sagt, na, wenn ich es früher abfange, brauche ich auch viel weniger zu intervenieren. Und manchmal kommen Patienten und sagen, naja, ich habe eigentlich nichts zu besprechen, und ist man ganz überrascht, wenn die dann vor einem sitzen, wie schnell dann doch die Zeit rum ist. Mhm. Das ist so für mich immer ein Zeichen, man muss einfach auch die Möglichkeit schaffen. Und wenn es tatsächlich nicht zu besprechen ist, dann ist ja auch keiner böse, wenn das Gespräch schneller vorbei ist. Ja. Mhm.
Ganz wichtig, das nehme ich mit, die Antennen immer wachsam zu sein im Gespräch, damit wir dann früh intervenieren können bei Bedarf. Das muss ich natürlich auch wahrnehmen. Eben haben Sie das Rezept angesprochen, medikamentöse Therapie in diesem Kontext. Ist im Kontext ADHS haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wie ist es denn jetzt in dem Kontext Depression, wenn wir darüber sprechen? Gibt's da einen potenziellen Nutzen?
Naja, also wie gesagt, wenn ein ADHS behandelt ist, scheint es so zu sein, also zum einen mal, dass die Effekte sich im Langzeitverlauf nicht verlieren. Also es gibt keinen Gewöhnungseffekt oder die Therapie ist weniger nutzlos oder es gibt nur ein kurzfristiges Ansprechen. Nein, es scheint einen Langzeiteffekt zu sein. Das ist jetzt auch sogar erst kürzlich publiziert bei Kindern. Und dann gibt es ein 2-Jahres-Follow-up. 2 Jahre ist jetzt natürlich auch, es sind nicht 15 Jahre, aber schon auch eine gewisse Zeit. Und scheint eben tatsächlich auch so zu sein, dass wenn ich einen ADHS behandle, psychotherapeutisch und psychopharmakologisch, dass das dann eben die Entwicklung von Komorbiditäten positiv beeinflusst. So würde man es ja auch irgendwie intuitiv erwarten. Ja. Einige Studien legen das nahe, aber jetzt kann man auch nicht behaupten, dass es dazu eine bretthafte Evidenz gäbe.
Okay, wir sind wieder am Patienten, an der Patientin. Damit sind wir ja auch schon eingestiegen. Das ist aber ja auch das Schöne in der Praxis, haben Sie gesagt.
Ja, absolut.
Jetzt haben wir Dropout-Raten. Also bei jungen Menschen mit ADHS, wenn die so im Teenager-Alter sind, dann kommt es ja häufig vor, dass die Behandlung abbrechen. Gleichzeitig ist aber das, was Sie ja gerade dargestellt haben, Sie haben gesagt, dann treffe ich meine PatientInnen zum Gespräch, auch wenn die sagen, es ist eigentlich gar nichts, ne? Aber der regelmäßige Kontakt ist eben wichtig. Das ist ja bei diesen Jugendlichen dann schwierig. Aber um hier erfolgreich agieren zu können, brauche ich ja diesen regelmäßigen Kontakt. Wie gehe ich denn mit der Herausforderung um?
Ja, das ist eine schwierige, also wirklich eine schwierige Frage und eine große klinische Herausforderung. Und ich glaube, man wird sich der ja gar nicht stellen können, wenn man nicht versucht zu verstehen, warum es zu Therapieabbrüchen kommt. Mhm. Und da muss man sagen, ist ja ADHS hat da keine Sonderstellung. Das gilt ja für viele chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus. Oder ich erinnere mich sehr lebhaft an, als junger Arzt habe ich meine Patientin gehabt mit einer Myasthenia gravis, die gut eingestellt war und die dann ihre Medikamente abgesetzt hat und mit einer Myasthenkrise auf die Intensivstation kam. Und zwar nicht nur einmal, sondern ich glaube insgesamt 3-mal. Ich habe es immer so verstanden, dass es in dem Alter natürlich um Fragen geht, wer bin ich, wie sieht mein Leben aus? Mhm. Und da auch natürlich um die Auseinandersetzung mit Erkrankungen geht. Was ich immer meinen Patienten sage, wenn man beim Arzt ist, ist schon Mist. Ja, und gleichzeitig haben wir ja deswegen Ärzte und Therapeuten, um Erkrankungen behandeln zu können. Kein Mensch möchte eine Erkrankung haben und gleichzeitig werden Menschen krank. Und ich glaube, diese Therapieabbrüche gehören eben auch in diese Frage, in einer sehr, sehr schweren Lebensphase, nämlich die Pubertät, ist ja für keinen einfach. Ich bin froh, dass sie nicht wiederkommt.
Ja, und da kann ich mich den Worten von Daniel Alvarez Fischer nur anschließen. Ich bin auch froh, dass die Pubertät nicht wiederkommt. Danke fürs Reinhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Und wenn Sie Lust haben, dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns wiederhören bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin.